So, ich habe eine Stelle aus Psalm 139, 14 bis 17. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Trotzdem danke, Rainer, fürs Vorlesen. Aber das nächste Mal gebe ich dir das Mikro. Ja, das ist eine andere Übersetzung, genau. Ich habe die Neues Leben-Übersetzung, genau. So, ich denke, das, was hier herauskommt, ist, dass David ganz tief versöhnt war damit, wie er gemacht war und mit den Absichten und Plänen Gottes über sein Leben. Und ich frage mich, wer von uns so betet, vielleicht die Männer morgens vor dem Rasieren, dann kostet es eher ein bisschen Überwindung, sich auf dieses Wort zu stellen, wenn man sich fragt, was ist das für ein fremder Mann dort im Spiegel, der meinen Pyjama trägt. Vielleicht denken auch einige, es ist doch sowieso hochmütig, so zu beten. Aber das ist Unsinn. Denn wenn wir uns den Satz mal genauer anschauen, der nachkommt, dann heißt es, wunderbar sind deine Werke. Also er ehrt Gott dafür, dass er ihn so gemacht hat. Wir sollen ja nicht groß darüber posaunen, was wir getan haben, sondern über das, was wir selbst gemacht haben, sondern über das, was Gott gemacht hat. Gott darf geehrt werden. Und es ist Demut zu erkennen und es auch auszusprechen, dass wir auf eine wunderbare und ausgezeichnete Weise gemacht sind. Denn das ist schlicht und ergreifend die Wahrheit. Wenn ich mich hier so umschaue, würde ich sagen, ja, das stimmt. Ihr seid auf eine wunderbare und ausgezeichnete Weise gemacht. So, und David Seele hat das erkannt, also nicht nur theoretisch, verstandesmäßig, sondern auch emotional. Er war wirklich innerlich dabei. Und David spricht hier über ein Buch, das Gott geschrieben hat und in dem alle Tage seines Lebens aufgeschrieben stehen, noch bevor er geschaffen wurde. Man könnte ja meinen, wenn man das so liest, dass David keine Schwächen hatte. Und Fehler. Also ich ärgere mich immer wieder über meine Schwächen und meine Fehler und ich weiß nicht, wie es euch so geht, vielleicht ist das bei euch nicht so ein Problem. Also ich bin da immer wieder mit Gott am Trüben unterhalten. Herr, warum habe ich jetzt wieder das gemacht, warum hast du nicht eingegriffen und dies und jenes, warum hast du es nicht verhindert? Oh, ich Eierkopf, musste das sein? Okay. Aber David ist begeistert über die Art, wie er gemacht ist, obwohl sein Leben zeigt, dass er total schwach war. David war charakterlich kein Übermensch, da gibt es sicherlich andere Vorbilder in der Bibel. Und selbst wenn man ihn, aber entscheidend ist seine Haltung gewesen. Er hat gesündigt immer wieder, aber seine Herzenshaltung macht den Unterschied hier. Und Gott konnte mit David einfach seine Pläne umsetzen. Ja, er war wirklich offen, er war bereit und sein Herz war richtig. Und er hatte sicherlich Krisenzeiten, überhaupt keine Frage, so wie wir auch, aber bei ihm war es noch stärker ausgeprägt. Er wurde von Saul gejagt wie ein Tier, er musste sich verstecken und um sein Leben bangen. Und dann wurde seine Frau geraubt von den Feinden Israels. Wie war ihm da zumute? Und diejenigen, die ihm am nächsten standen, inklusive vor allen Dingen sein Sohn, versuchten ihn zu töten. Das war doch eigentlich zutiefst traumatisch und schrecklich für ihn. Dennoch war David mit seiner Biografie vollkommen versöhnt. Mit der Art, wie er gemacht war, seinen Fehlern und Schwächen, mit den Erfahrungen und den elenden Zeiten seines Lebens. Und diese Versöhnung mit sich selbst, mit seinem eigenen Leben, war sicher einer der Gründe, warum Gott ihn so mächtig gebrauchen konnte im Dienst. Gott kann Menschen gebrauchen, die versöhnt sind mit ihrer eigenen Biografie, die nicht bitter geworden sind, sich über ihr Leben und über ihr Leben permanent mit Gott im Widerstreit sind, ja, und mit sich selber. Bitterkeit verunreinigt dich selber und dein Umfeld. Warum sollte man mit der eigenen Biografie versöhnt sein? Warum ist das so wichtig? Erstens, nur so können wir geistlich wachsen, auch in Bezug auf unsere eigene Berufung. Philipper 3, Vers 14 spricht fast für sich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und es gibt ja tolle Predigten darüber und dann heißt es, streckt euch nach dem Ziel Gottes in eurem Leben aus, vergesst, was hinter euch liegt und dann volle Kanne mit Begeisterung, um den Preis zu erringen, den Gott für uns hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Erfahrung mit dieser Predigt gemacht habt, wenn euch gar nicht danach zumute war. Statt nach vorne gibt es dann sehr oft diesen Gummiband-Effekt. Da wird das Gummiband so sehr gestreckt, da wird so eine Spannung aufgebaut und du siehst dann, wie du selber und auch andere statt in die Zukunft dann doch in Richtung Vergangenheit an dir vorbeifliegen. Ja? Sie landen genau da, wo sie nicht hinwollen. In den unverarbeiteten Dingen ihrer Vergangenheit. Wir erleben, dass es nicht so einfach ist, die Vergangenheit abzustreifen und einfach frisch, fröhlich, frei in die Zukunft zu marschieren, wie wir das ja eigentlich alle wollen, gell? Wir kommen oft nicht weiter im Glauben, weil wir in der Vergangenheit und manchmal auch in der Gegenwart, in Dingen, die uns schwerfallen, die problematisch waren, die uns nachhängen, da einfach irgendwie festkleben. Die Eltern haben falsch erzogen oder wir sind immer noch Single, wünschen uns so sehr einen Partner, Partnerin, haben Gott schon so oft darum gebeten, sind enttäuscht oder geistliche Leiter haben uns scheinbar in unserem Dienst blockiert, meinen wir, die Gemeinde zieht nicht richtig mit unseren Visionen und. Das alles kann uns wieder zurückziehen. Stark vorwärts orientiert sein kann nur der mit seiner Biografie versöhnt ist. Also vergessen allein genügt nicht, sondern zuerst muss eine Versöhnung mit der Vergangenheit stattgefunden haben. Dann kann ich auch vergessen. Ich muss es verarbeitet haben, dann kann ich freudig nach vorne blicken. Versöhntes Vergessen ist gesund, unversöhntes Vergessen ist Verdrängen. Paulus fordert nicht die Verdrängung, sondern Jesus ist doch für uns gestorben. Er ist für uns gestorben, damit wir uns gar nicht fürchten müssen, wegen den unverarbeiteten Dingen diese Sachen anzuschauen. Ein zweiter Grund, warum wir uns mit der Biografie versöhnen sollen, ist, nur wenn wir mit uns versöhnt sind, können wir mit Gott und unserem Nächsten versöhnt leben. Jesus hat ja gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Verstand, und deinen Nächsten wie dich selbst. Nur wer Erlösung durch das Blut Jesu gefunden hat, kann das umsetzen. Wer sich selbst liebt, kann andere lieben. Auch wer mit der eigenen Biografie versöhnt ist, kann die Versöhnung mit anderen umsetzen. Ist doch klar. Wenn du mit dir selbst beschäftigt bist, mit deinen Problemen, mit deiner Vergangenheit, dich permanent drum drehst und da paralysiert davor stehst und da festklebst, dann kannst du nicht wirklich das ausleben und auch für andere ein Segen sein. Schon ein Segen sein, aber nicht. Gott hat noch mehr mit dir vor. Also wer diese Versöhnung mit sich selbst nicht erlebt hat, hat Gott gegenüber zum Beispiel Distanzgefühle. Es fällt schwer, Gottes Liebe zu erleben. Liebe muss ja auch angenommen werden, das sieht man besonders bei Kindern, die Defizite haben in Bezug auf Liebe. Die lassen es gar nicht mehr zu, dass du sie anfasst. Sie können Nähe nicht ertragen. Bei missbrauchten Kindern sieht man es ganz besonders. Sie glauben einem die Liebe nicht und können es nicht zulassen, dass man sie lieb hat. So ein wenig ist es bei uns auch gegenüber Gott, wenn wir mit unserer eigenen Biografie nicht versöhnt sind. Es fällt uns schwer, Vergebung anzunehmen. Wir fürchten uns vor Gottes Heiligkeit und Perfektion. Ja? Wir denken, wir genügen nicht. Klagen aber auch an, warum hat Gott damals in meinen Schwierigkeiten nicht eingegriffen, als es so schwer war in der Schule oder die Schwierigkeiten mit den Leitern damals. Wo war Gott? In Bezug auf Menschen heißt das, nicht vergeben können, sich selbst und anderen grundsätzlich misstrauisch zu sein. Oder auch immer kritisieren zu müssen, bis hin zur Kritiksucht. Oder sich permanent abgelehnt zu fühlen von anderen. Der dritte Grund zur Versöhnung mit der eigenen Biografie. Wir können Friede und Freude Gottes nur erleben, wenn das Fundament stimmt. Johannes 16, 33 steht, Solches habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Also, wir sollen nicht so leben. Frieden ist etwas Umfassendes, das Shalom, ja, ist etwas Umfassendes. Das ist etwas Ganzheitliches, was alle Bereiche unseres Lebens betrifft. Also wir sollen nicht so leben, dass wir jeden Augenblick kurz vor dem Burnout sind und nur noch total gestresst. Johannes 17, 13, nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, dass sie meine Freude vollkommen in sich haben. Welcher Anspruch, Gott will nicht, dass wir wie aufgescheuchte, gestresste Hühner in der Gegend rumlaufen und der andere nur froh sein kann, wenn er dir nicht über den Weg läuft, weil du nur noch giftig und unfreundlich bist. Das ist ein schlechtes Zeugnis. Gott will, dass wir zufrieden und freudig sind über sein Handeln an uns, über unsere Gemeinde, über Gott selber und unsere Berufung. Unzufriedenheit, so eine tiefe Unzufriedenheit, ja, und Bitterkeit soll keinen Raum in uns haben. Das kann so eine richtige Lebenseinstellung sein, unzufrieden, ja. Und das ist aber, das rächt sich aber, wenn man da drin bleibt, dann baut sich das auf und wird immer größer und stärker und du wirst es nicht mehr los. Versöhnung mit der eigenen Biografie gestaltet sich in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel mit den eigenen Umständen, in der Vergangenheit oder auch Gegenwart. Das beste Beispiel in der Bibel für diesen Bereich finden wir, in welcher Person? Wäre es gut mit deiner Biografie umgegangen? Habt ihr eine Idee? Bitte? Mose wäre eine Möglichkeit, aber auch der Josef zum Beispiel. Ja, das ist so jemand, bei dem das so auch ganz offensichtlich ist. Ein paar Eckpunkte im Leben von Josef. Also Josef hatte alle Voraussetzungen dafür, so eine richtig bittere Karriere mitzumachen. Er hat allen Grund gehabt, unzufrieden und bitter über seine Geschichte zu sein. Also wenn du einen Grund für Bitterkeit brauchst, Josef hätte einen Freischein dafür gehabt. Ja. Stell dir vor, wir hätten eine Zeitmaschine und wir setzen uns da rein und ab in Josefs Zeit. Also dann gehen wir in einen Knast und dort sitzt Josef, der schon auf dich wartet und seine Geschichte erzählt. Also er würde vielleicht sagen, eigentlich hatte ich mal eine tolle Berufung, aber was ist draus geworden? Meine Kindheit war schon schwer und die Brüder und der Pontifer, ach, die sind schuld, dass ich jetzt immer noch im Knast sitze und dazu noch der doofe Kämmerer, der mich beim Pharao erwähnen wollte. Das kann nicht wahr sein. Also ein bitterer, vom Leben enttäuschter alter Mann. Hätte das passieren können? Klar, das hätte so laufen können. Ohne weiteres. Es geht ja nicht hier um die Vorherbestimmung Gottes, sondern Josef hat auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Er hat mit Gott zusammengearbeitet in der jeweiligen Situation. Josef hatte eine extrem schwere Kindheit. Er war der Sohn Rahels, der Lieblingsfrau Jakobs. Rahel starb sehr früh und er war auch der Lieblingssohn Jakobs. Weil er der erste Sohn Rahels war, er lebte jetzt bei der Lea und ihren Kindern, die ja von Jakob verschmäht wurde. Und weniger, ja, also Jakob wurde wesentlich weniger geliebt als Leas Kinder, ja. Ich vermute, Josef lebt in einer Atmosphäre der Ablehnung und des Hasses und der Jakob, der ihm dann auch noch die coole Jacke da schenkte, half ihm in seiner Beziehung zu seinen Brüdern nicht wirklich weiter. Ja. Typisch ist, dass Gott so einem Außenseiter begegnet und gerade ihm Visionen schenkt über eine große Zukunft. Er hat das natürlich dann auch direkt mit seinen Brüdern geteilt. Die hatten da nicht so ganz die Sicht dafür. Er versuchte, sich dadurch so ein bisschen aufzuwerten, ja, und wichtig zu machen. Und welchen Traum erlebte er dann? Seine Brüder wollen ihn umbringen, lassen sich gerade noch davon abbringen und werfen ihn in eine tiefe Grube und verkaufen dann den eigenen Bruder als Sklave nach Ägypten. Stell dir mal vor, deine eigene Familie tut dir sowas an. Absolute Ablehnung. Die erklärte Absicht der Brüder ist es wohl, diese Träume zu verhindern, dass sie Realität werden. So kann man sich das vorstellen. Dann kommt er nach Ägypten, der lebt menschlich gesehen in freien Fall. Vom Lieblingssohn des Papas zum Sklaven in einem ägyptischen Haushalt. Und hier irgendwo muss der Josef eine Entscheidung getroffen haben. Er hätte ja sagen können, so ein Unrecht ist das, was mir hier geschieht. Das ist alles nur falsch. Und mir langt's, Schnauze voll, mach ihr Dienst nach Vorschrift, ich mach das Notwendigste und das war's und tschüss. Aber er regiert anders. Er setzt alle Gaben, die Gott in ihn hineingelegt hat, ein, auch die zur Leiterschaft. Nicht nur mit den tollen Gaben, die er hatte, sondern auch mit der Haltung von Treue und Loyalität gibt er das Beste für seinen Herrn. Als die Frau Potiphas ihn vernaschen will, zeigt er so viel Charakter in dieser schwierigen Situation. Und wir denken oft, wenn mir Unrecht widerfährt, dann ist es doch gerechtfertigt, dass ich sündige. Dann darf ich mich selbst ein wenig trösten, weil das hier so schwer und ungerecht ist. Das muss man doch verstehen, dass ich in dieser Situation so gehandelt habe. Ist doch logisch, oder? Und außerdem sind ja die anderen schuld, was sie mir angetan haben. Ja? Diesen Luxus, so zu denken, hat sich Josef nicht erlaubt. Sondern er sagte, wie könnte ich mich versündigen? Er war versöhnt mit seinen Umständen und hat sich voll Mühe gegeben und hat nicht anderen nachgetragen, was sie ihm angetan haben, hat die Frau nicht angerührt und als Lohn dafür landet er im Knast. Das ist doch mal was. Was für eine tolle Gelegenheit, jetzt bitter zu werden und sein Leben zu verfluchen. Aber im Knast dient er auch wieder und bringt sich total positiv mit seinen Gaben ein. Dann kommt diese Erfahrung mit dem Mundschenk und dem Bäcker. Der Mundschenk vergisst ihn dann auch noch über Jahre hinweg und seine Geduld wird wieder auf eine große Probe gestellt. Und wieder wurde er nicht bitter. Josef war mit seiner Geschichte versöhnt, weil er vor allen Dingen eine Sache verstanden hat. Und wenn du diese Sache verstanden hast, und zwar mit dem Herzen und Emotionen, mit dem Verstand, ist es recht leicht zu verstehen, dann kannst du Versöhnung mit deiner eigenen Biografie erleben. Und das ist Folgendes. Hinter allen unseren Umständen steht Gott mit seinen positiven Absichten. Wir als Charismatiker haben manchmal ein elendes, kleines Gottesbild, einen sehr passiven Gott, der sagt, na, am Kreuz habe ich alles vollbracht und jetzt schau mal, wie ihr klarkommt. Baut mir mal ein Reich und ich sitze daneben und gucke zu. Mein Leben wird nicht vom Teufel bestimmt. Klar kann der uns angreifen und feurige Pfeile hat er auch noch und andere Möglichkeiten, aber wenn ich ihm nicht die Tür aufmache, hat er keine Chance. Selbst das, was er tut, kann nicht verhindern, dass es Gott sieht, zulässt und zum Guten für uns wendet. Mein Leben wird auch nicht von Menschen bestimmt, ihren Meinungen, ihren Launen, ihren Absichten und so weiter, auch nicht von Zufällen, die mir irgendwie geschehen. Ich bin in Gottes Schule, das ist wichtig zu verstehen. Du bist in Gottes Schule, du bist in Gottes Hand, du bist kein Zufallsprodukt. Gott hat Absichten, Gott hat Pläne mit dir. Und er hält dich ganz fest, er lässt dich nicht los. Und er geht mit dir durch Situationen, die schwierig sind. Und er lässt es zu, um dich zu formen. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Er arbeitet an uns, er wirkt an uns. Er steht neben uns, ganz nah. Gerade dann, wenn es hart auf hart kommt, ist Jesus so nah, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Er lebt in dir. Aber auch um dieses Bild zu benutzen, er ist auch wirklich an deiner Seite, ganz nah. Er nimmt dich ganz nah an sich und sagt, hey, Gabriel, wir gehen da zusammen durch. Du bist in Gottes Schule, du bist sein Jünger und die Ausbildungsstätte ist nicht die Schule, sondern das Leben. Jüngerschaft bedeutet, dass ich Jesus dahin folge, wo er mich hinführt. Und das ist manchmal ein Sturm. Und dann kommt Jesus im Sturm. Wir denken, das ist ein Gespenst. Wir kennen ihn nicht. Ja? Wir sagen, oh, was ist hier los? Oh Mann, ich habe so eine Angst und dies und jenes. Und Jesus sagt, hey, ich bin's doch, ganz ruhig. Ich bin da. Ich bin mittendrin im Sturm. Und Jesus hat ja seine Jünger in den Sturm geschickt. Er hat ihnen ja gesagt, fahr drüber ans andere Ufer. Er wusste ja, dass das passiert. Direkt in den Sturm hinein. Und Gott macht sowas auch heute noch. Wir haben dann Angst und Bangen um unser Leben, verstehen Gott und die Welt nicht mehr. Aber das ist von Gott beabsichtigt, damit wir lernen und unsere Lektion begreifen. Ich will das mal mit dem Bild der Schulklasse vergleichen. Es ist tatsächlich so, dass Gott uns immer tiefer und weiter führt. Es gibt dann Leute, die erzählen, die drei schwersten Jahre meines Lebens waren das siebte Schuljahr. Also bei mir waren es nur 2 Jahre siebtes Schuljahr. Aber auch lang genug. Habe ich halt gebraucht. Biblisch gesehen kann man das am alttestamentlichen Bundesvolk Israel festmachen, erkennen. Die eine Ehrenrunde nach der anderen drehen durften, die 40 Jahre in der Wüste, aber auch vorher schon. Sie waren hungrig und schrien, Moses, hilf uns. Und Gott reagiert ganz gelassen und schickt ihnen Manna, an der nächsten Ecke geht es weiter. Sie waren durstig, wieder geht das Geschrei los, Mose, hilf uns. Und der Herr sagt, Mose, der Fels. Und so weiter und so fort. Sehr clever war das nicht von ihnen, aber wir sind oft auch nicht besser. Jedenfalls nicht, wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue. Versteht, was ich sage, nichts, was dir jemals begegnet, ist Zufall oder Schicksal. Oder letztendlich vom Teufel, der irgendwie das Ganze regiert und kontrolliert. Das ist nicht so. Jesus ist in Kontrolle und Jesus regiert. Egal in welchen Situationen du bist. Gott will dich weiterführen und dich bauen und dich formen. Und wir sollen ja so werden, wie Jesus ist. Ja? Wir sollen so werden, wie Jesus ist. Und Gott möchte uns auch weiten. Er stretcht uns. Ja? Sagen wir so, auf einer Jüngerschaftsschule, deswegen habe ich noch Stretching. Ja? Und das weiß ich, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da gab es Situationen, wo ich mich genauso gefühlt habe, ich werde irgendwie geweitet. Und das ist, damit Gott mir einfach neue Aufträge auch geben kann und neue Herausforderungen kommen können. Ja? Damit wir weiter werden, unsere Sicht weiter wird, unser Herz weiter wird für ihn, für Gott, für unsere Mitmenschen, damit wir seinen Plan besser verstehen und damit wir in seinen Wegen gerade gehen können. Deswegen muss er das machen und das tut manchmal schon weh, ja. Als Josef seine Brüder wieder sieht und sie Angst hatten, dass er sich rächen würde, sagt er folgendes, 1. Mose 50, 19 bis 21. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet zwar Böses über mich, aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tag ist, um viel Volk am Leben zu halten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihm. Josef hatte verstanden, dass seine schwere Kindheit, die Zisterne, das Unrecht, das er durch Potiphar erlebte, die Zeit im Gefängnis, aber auch der Thron und seine Berufung als Retter der damaligen Welt zusammengehörten. Ja. Das eine bereitete ihn auf das andere vor. Er war nicht bitter und frustriert, sondern er wusste, sein Gott hat sein Leben in seiner Hand und alles, was ihm begegnet, ist von Gott abgesegnet. Er hat es nicht verhindert und benutzt es zum Guten für ihn selbst und für dich. Josef hätte auch ein alter, bitterer Mann im Gefängnis werden können. Lass uns das nicht vergessen. Es hätte auch anders laufen können. Wenn wir das so lesen, denken wir, ja klar, logisch, der hatte ganz intensive Zeit mit Gott, besondere Offenbarung, dies und jenes, was wir nicht haben. Stimmt nicht. Das hätte so enden können. In Römer 8, 28, ihr kennt alle die Stelle, steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wenn es schwierig ist, dann lasst uns fragen, Herr, was willst du mich lernen? Wie soll ich hier reagieren? Jeder von uns darf wissen, egal was du gerade durchmachst, all deine Lebensumstände haben mit deiner Berufung zu tun. Mit deiner Berufung als Kind Gottes, ganz nah am Herzen Gottes zu sein, aber auch mit deiner Berufung, mit den Plänen Gottes, die er vorhat mit dir in der Gemeinde, in der Welt. Wer seine Berufung verwirft, seine Biografie verwirft, sorry, der verwirft den Schlüssel zum Sinn seines Lebens. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in der Bibelschule, als ich angefangen habe, im theologischen Seminar, habe ich ein Gespräch gesucht mit Günter Karcher. Der war damals mein Klassenlehrer, wurde dann Seminardirektor, war Vertrauenslehrer und alles Mögliche. Und ich habe ihm einfach mal aus meinem Leben erzählt. Und ich dachte, wenn der das hört, was ich alles was ich für ein schrecklicher Typ war und mit welchen Kämpfen ich auch jetzt noch zu kämpfen habe, dann sagt er garantiert, oh Mann, hier, pack deine Sachen und raus, ja. Aber er sagte was ganz anderes. Er sagte etwas, und es hat mich schier umgehauen. Er sagte, was für ein Potenzial für das Reich Gottes. So sieht Gott dich. Was für ein Potenzial für das Reich Gottes. Das, wo du sagst, oh Mann, grausig. Und Gott sagt, was für ein Potenzial für das Reich Gottes. So sieht Gott dich. Da ist eine Berufung, ein Plan Gottes für dein Leben. Jeder Tag ist vor Gott in dein Buch geschrieben, haben wir vorhin gelesen. Und Gott hatte einen Plan mit deinem Leben und hat jede deiner Lebenssituation zugelassen und dazu benutzt, dich zu formen und dich auf die Aufgaben vorzubereiten, die er noch mit dir vorhat. Keiner kann den Dienst tun, keiner kann für andere so ein Segen sein, wie du es bist. Du bist ein Original, du bist von Gott auf eine einzigartige, wunderbare Weise gemacht, ja? Und wie kein anderer, jeder einzelne von euch, egal ob du dich so fühlst oder nicht. Und wenn er sich dein Leben anschaut, dann ist es nicht so, dass er deswegen vom Thron fällt. Er kriegt auch keinen Schreck, sondern Gott hat es gewusst und mit eingeplant. Er kann damit umgehen. Seine Gnade ist größer. Ganz kurz noch ein anderes Beispiel. Der Ehebruch des Davids ist ein gutes Anschauungsmaterial, um das zu verstehen. David ist immer der große Held der Sonntagsschule. Er hatte Goliath besiegt und. Aber die Bibel ist so realistisch. Sie berichtet, glaubwürdig, wie David gefallen war in seinem Ehebruch mit Bathseba. Gott wusste von dem Fall Davids und hat ihn dennoch erwählt. Wir sollen ja nicht die Sünde verharmlosen, auf keinen Fall. Ich bin der Letzte, der Sünde verharmlost. Wer mit mir spricht, der weiß das. David hat dafür bezahlt, dass er sündigte. Aber Gott plante mit Davids Schwäche. Wer wurde denn Davids Nachfolger? Wer war Davids Nachfolger? Salomo, genau. Wie heißt die Mutter Salomos? Bathseba. Aha, ein ganz großes Ups. Also eigentlich hätte Salomo ja gar nicht existieren dürfen, stimmt's? Weil es war ja Sünde. Vor Grundlegung der Welt war Salomo dazu auserwählt, auf dem Thron David zu sitzen. Das belegt die These, dass Gott unsere Sünde in seinen Plan mit einbezieht. Denn sonst hätte Salomo nie König Israels werden dürfen. Er war der Sohn des Ehebruchs der Sünde. Dennoch, und das sagt das Wort Gottes eindeutig, war es Gottes Wille, dass Salomo König wurde, trotz der Sünde. Die Umstände waren nicht der Wille Gottes, aber das Kind, das war der Wille Gottes. Gott kennt dein Versagen und die schwächsten Momente deines Lebens. Du überforderst Gott nicht damit, es gibt einen weiterführenden Weg. Gott hat es gewusst, du überraschst ihn nicht damit. Er hat es mit eingeplant. Und David war so, und jetzt kommen wir so langsam zum Schluss, wieder zum Psalm 139, versöhnt mit seiner Biografie. Trotz Salomo, trotz Absalom, trotz den anderen Treuebrüchen des Davids hat er sich mit seiner Biografie und seinem Versagen versöhnt. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, der sich demütigen konnte, der auch Hilfe angenommen hat, von Nathan übrigens, von dem Propheten, die haben öfters mal miteinander geredet, gehe ich mal von aus, und haben einfach da auch bestimmt über die Biografie von David gesprochen und bestimmt auch über das ein oder andere Versagen. Und der Nathan hat ihm den rechten Weg gewiesen. Und das ist auch ein Zeichen, dass er ein Herz hatte nach dem Willen Gottes, ja, dass Gott ihn einfach dieses Herz, diese Demut, diese Offenheit, diese Bereitschaft, mit Gott zu gehen, das beeindruckt Gott. So, und diese Versöhnung mit seiner Biografie, das will Gott uns auch schenken. Jetzt habt ihr ganz viel gehört, hört euch die Predigt nochmal an und möchte am Schluss noch mit uns beten.